unsere Expertendiskussion, unsere Lecture sind da, deswegen würde ich das Ganze jetzt gerne offiziell eröffnen. Also sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Studierende, sehr verehrte Gäste, mein Name ist Anna Steitel. Ich habe heute die Freude, die heutige Open Lecture, unser Corona-Kolloquium, zu moderieren. Das ist jetzt unser drittes Kolloquium, das erste nach der Sommerpause zu dem spannenden Thema kommunale Kommunikation in Zeiten von Corona. Und wie auch in vorangehenden Veranstaltungen möchten wir auch diese anschließend als Podcast zur Verfügung stellen. Daher muss ich Sie aus Gründen des Datenschutzes darauf hinweisen, dass die Veranstaltung aufgezeichnet wird. Die Datenschutzerklärung der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg wurde auch mit der Einladungs-E-Mail versandt und ist auf der Homepage nachlesbar. Die Aufzeichnung dieser Veranstaltung erfolgt nur in anonymisierter Form. Das heißt also, Daten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden während der Aufzeichnung nicht sichtbar sein. Und Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten ist in diesem Fall Artikel 6 Absatz 1 und so weiter der DSGVO. Ein Audioschnittschnitt des Vortrags soll auf der HVF-Homepage veröffentlicht werden. Während der Fragerunde am Ende können Sie mir die Fragen im Chat stellen, die lese ich dann vor, oder gegebenenfalls die Aufzeichnung auch unterbrochen werden. Sie können dann die Frage stellen und werden dann hinausgeschnitten. Bitte weisen Sie uns in dem Fall darauf hin. Ja? Jetzt würde ich Sie nochmal bitten, dass alle Ihre Mikros abstellen, die nicht sprechen. Und auch in den vorangegangenen Veranstaltungen widmen wir uns jetzt wieder einer aktuellen Herausforderung für Politik und Verwaltung in den Zeiten von Corona, nämlich der Kommunikation oder genauer gesagt der kommunalen Kommunikation. Und schon vor der Krise waren Information, Kommunikation und Dialog zwischen Verwaltung, Politik und Bürgerschaft im Wandel und damit auch im Fokus der Aufmerksamkeit. Ein Teil der Bevölkerung wünscht sich mehr Informationen über und Beteiligung an politischen Entscheidungen. Also Demokratie. Gleichzeitig wurde in den letzten Jahren, aber nicht zuletzt durch das Erstarken rechter Kräfte, das Klima im politischen Dialog rauer. Beschimpfungen, Beleidigungen und auch Behinderungen von Amtsträgern durch vermeintlich besorgte Bürger sind keine Seltenheit mehr und bis zu dem Moment, in dem dann teilweise auch Worten Taten werden, wie man es beispielsweise an der Ermordung von Walter Lübcke gesehen hat. Die Corona-Pandemie wieder zeigt, verstärkt das, wie in allen Krisen, die Unsicherheit in der Gesellschaft und erfordert auch Verhaltensänderungen von allen, was wiederum zu Unklarheiten führt. Also beides, Unsicherheit und Unklarheit, erfordert mehr und bessere Kommunikation durch Politik und Verwaltung. Gleichzeitig zwingen Abstandsregeln, die Schließung von öffentlichen Gebäuden und das Verbot öffentlicher Veranstaltungen auch Politikerinnen und Behörden dazu, ihre Kommunikationsangebote anzupassen. Persönlicher Kontakt in der Amtsstube oder Diskussionen beim Bürgertreffen finden nicht statt und müssen durch digitale Distanzangebote ersetzt werden. Diese Kommunikation erreicht zwar viele und ist jederzeit verfügbar, gleichzeitig ist sie aber auch verbunden mit durch Distanz und Anonymisierung bedingter Enthemmung. Zum spannenden und vielschichtigen Thema werden wir uns in der nächsten Stunde mit folgenden Gästen rundgehen. Ich begrüße sehr herzlich Herrn Oberbürgermeister Michael Makurat. Herr Makurat, Sie sind seit 1999 Oberbürgermeister von Ditzingen und Alumnus unserer Hochschule bzw. unserer Vorgängerhochschule. 2018 wurden Sie zum Präsidenten württembergischer Bürgermeister gewählt und fungieren somit auch als ein Sprachrohr der kommunalen Wahlbeamten in Baden-Württemberg. In unserer heutigen Diskussion können Sie zahlreiche Erfahrungen aus der kommunalen Kommunikationspraxis einbringen. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Außerdem begrüße ich sehr herzlich Dr. Vinzenz Hutzel. Herr Hutzel, Sie sind Politikwissenschaftler und Alumnus unserer Schwesterhochschule. In den vergangenen Jahren haben Sie durch eine extensive Auseinandersetzung mit dem Bürgermeisteramt im Wandel im Rahmen Ihrer Dissertation auf sich aufmerksam gemacht. Als Bildungsreferent im Fritz-Erler-Forum Baden-Württemberg, im Landesbüro der Friedrich-Ebert-Stiftung in Stuttgart, haben Sie unter anderem die Kommunalakademie Baden-Württemberg sowie die Rechtsextremismusprävention verantwortet, was eben auch zahlreiche Kommunikation aufweist. Einblicke aus ihrer Studie und aus der kommunalen Weiterbildungspraxis. Nicht zuletzt begrüße ich ganz herzlich meinen Kollegen Professor Dr. Raphael Bauschke. Raphael, du bist Politikwissenschaftler und seit 2019 Professor für politische Kommunikation an unserer Hochschule. Und als Redenschreiber und Ministerium für Finanzen und Wirtschaft hast du in der Vergangenheit aktiv an der Kommunikation politischer Entscheidungen mitgewirkt. Heute verantwortest du als Koordinator des Vertiefungsschwerpunkts Kommunalpolitik an unserer Hochschule die Ausbildung der Nachwuchskräfte in Kommunalpolitik und Kommunalverwaltung. Und wir sind gespannt auf deine wissenschaftlichen Einschätzungen und evidenzbasierten Empfehlungen für die Praxis. In den kommenden 30 bis 40 Minuten werden wir das Themenfeld in einem moderierten Gespräch ausbreiten. Und anschließend besteht für alle unsere Gäste und Zuhörer die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Einsteigen möchte ich mit einer Frage an Sie, Herr Markowat. Bringen Sie uns die Realität der kommunalen Verwaltungspraxis etwas näher. Wie haben Sie den Pandemie in Ditzingen erlebt? Mit welchen kommunikativen Herausforderungen haben sich dort Ihnen als OB und Ihrer Verwaltung jetzt gerade so im März, April gestellt? Und wie haben Sie Ihr Verhalten und Ihre Kommunikation gerade in dieser ersten Zeit verändert?
Ja, die große Herausforderung auf der kommunalen Ebene lag darin, die Verlautbarungen der Landespolitik, die ja die Regelungen getroffen hat und die über Funk und Fernsehen bei den Bürgerinnen und Bürgern präsent war, deren kommunale Umsetzung zu kommunizieren. Das heißt, zu erklären, wie funktioniert eine Stadtbücherei unter Corona, wie funktioniert ein Hallenbad oder wie funktioniert das nicht. Wie kann man kommunale Dienstleistungen in Anspruch nehmen unter Corona? Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass unsere vorhandenen Kanäle, dazu zählt ein ganz profanes, gedrucktes Amtsblatt, das jeden Haushalt erreicht, eine sehr tragfähige Basis abbildet. Wir haben sehr spontan allerdings auch die neuen Medien bespielt mit Instagram und Facebook. Die Kommunikation ins Haus hinein war genauso wichtig. Auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hatten viele Fragen, haben sie bis heute, wie sie mit der Situation umgehen. Deswegen mussten wir sehr rasch auch die interne Kommunikation elektronifizieren. Das heißt, wir haben auch hier Messenger-Dienste, elektronische Kommunikation in sehr kurzer Zeit eingeführt. Allerdings spüre ich, dass eine reduzierte Kommunikation stattfindet. Also wir sind sehr gut im Vermitteln von Informationen als One-Way-Ticket. Diskussionen sind erschwert, Verhandlungen sind nahezu unmöglich und ich spüre, dass die Bürgerschaft den persönlichen Kontakt dringend wieder sucht und braucht. Ich im Übrigen auch.
Ja, vielen Dank für diese ersten Einschätzungen. Hier möchte ich gleich meine erste Frage an dich anschließen, Raphael. Was macht Corona kommunikativ eigentlich aus? Kann es sich bei der Kommunikation in Corona-Zeiten um eine normale Krisenkommunikation oder wo sind Unterschiede und Gemeinsamkeiten zu finden?
Ja, vielen Dank. Also ich glaube, ich auch gleich anschließend an Herrn Markowat. Hat er gerade eben schon sehr schön gesagt, es ging ja für die Kommunen vor allem darum, eigentlich zu vermitteln, was denn das, was in Stuttgart dann so verabschiedet wurde, in der Realität bedeutet und ganz konkret. Und ich glaube, da sieht man dann auch, natürlich war diese ganze Kommunikation immer Kommunikation unter Unsicherheit. Und es ist natürlich auch eine Kommunikation, die gegen das Selbstverständnis von Verwaltung geht. Weil eigentlich ist ja Verwaltung darauf getrimmt, rechtssicher, konsistent zu kommunizieren. Und wenn man das auf einmal in einer Situation machen muss, die eben nicht mehr so ist, wie sie davor war, dann ist es teilweise auch ein Problem, was die eigene Kultur und das Verständnis angeht. Man hat natürlich gleichzeitig auch die Situation, dass wir es mit Bürgern zu tun haben, die auch nicht unbedingt verstehen, wie das eben mit so einem Gesundheitsthema ist, also das Verständnis, wie Wissenschaft funktioniert, dieses ständige neue Evidenz schaffen, ja, und dann sozusagen, dass sich auch manche Sachen heute so lösen lassen, morgen aber anders gelöst werden müssen. Das ist natürlich relativ schwierig für Leute, die jetzt vielleicht wissenschaftlich sozialisiert sind, die sagen, naja, ist ja nicht so ein Problem, so ist halt Wissenschaft, aber das ist jetzt eben nichts, was man vielleicht in der breiten Bevölkerung so voraussetzen sollte und kann. Natürlich ist es jetzt auf den ersten Blick eine Corona-Krise und deswegen würde man auch gleich sagen, naja, das ist Krisenkommunikation. Wenn man sich mal so anschaut, hat das was mit den normalen Empfehlungen zu tun, die man in der Krisenkommunikation so machen würde? Da müsste man eigentlich sagen, Corona ist keine normale Krisenkommunikationssituation, weil es geht in der Krisenkommunikation meistens darum, eine Deutungshoheit zu bekommen. Die hatten ja in dem Sinne die Kommunen auch nie. Die hatten die Länder im Übrigen ja auch nicht. Also diese Deutungstheorie, dass ich es am Anfang gleich sagen kann, ich weiß, was richtig ist, ich habe alle Fakten und ich kann auf dieser Basis weiter kommunizieren. Diesen Zustand gab es ja bei der Krise nicht und den gibt es ja immer noch nicht. Und das war für die Kommune, glaube ich, oder für kommunale Ebenen insofern schwierig und für die Kommunen, dass die Kommunen selber nicht so genau wissen, was richtig war, mussten ja selber auch Lösungen entwickeln, die man so noch nie erfinden musste. Und sie sind dann auch in Teilen ja nur bedingt die Handelnden in der Krise, denn die Vorgaben werden ja woanders gemacht. Und es geht gerade um dieses Überbrücken, was Herr Makroert, glaube ich, sehr richtig hervorgehoben hat, das Überbrücken von dem, was dann eben zentral entschieden wird und was die Kommune dann daraus machen muss. Und ich glaube, das ist dann auch so ein bisschen die Versuchung vielleicht gewesen für manche Bürgermeister, man müsse sich als Krisenbewältiger inszenieren, das funktioniert aber an der Stelle natürlich auch nur bedingt. Sondern es ging ja eher darum, bedacht, gut zu informieren und zu managen. Ne, und sozusagen dieses sinnvolle und gute Begleiten des Prozesses. Ich glaube, das war ein ganz zentrales Thema. Das haben sehr viele Bürgermeister, glaube ich, sehr gut gemacht, haben dafür auch neue Wege unter den Voraussetzungen von eher Social Media getriebener Kommunikation genutzt. Und von daher kann man, glaube ich, jetzt auf kommunaler Ebene eigentlich sehr zufrieden sein mit dem, wie man es kommunikativ gelöst hat.
Ja, hier anschließend oder ergänzend, Herr Wutzel, würde ich gerne Sie fragen. Es ist ja nicht nur so, dass was wir jetzt bisher an Kommunikation gehört haben und kommunaler Kommunikation bezog sich hauptsächlich über das Informieren von Entscheidungen, die andere getroffen haben. Es ist aber ja auch so, dass Verwaltung und Politik viel mehr tut. Wir befinden uns ja in einer Demokratie, wo Kommunikation auch zur politischen Willensbildung beiträgt. Welche Herausforderungen und Konsequenzen hatte denn die Corona-Pandemie für die lokale Demokratie? Könnten Sie das mal skizzieren, was sich hier verändert hat?
Ich kann es zumindest versuchen. Also ich bin schon davon überzeugt, dass diese Pandemiesituation unsere Demokratie im Ganzen für große Herausforderungen gestellt hat. Und nicht nur die Demokratie auf Bundes- oder Landesebene, sondern eben vor allem auch auf der kommunalen Ebene. Weil, wie Raphael Bauschke das auch ganz richtig gesagt hat, es gab ja keine Blaupause, von der wir abschreiben konnten, wo wir wussten, was wie wir jetzt in dieser Situation reagieren sollen. Ich glaube, wichtig ist uns nochmal zu vergegenwärtigen, dass wir jetzt schon auch verschiedene Phasen in dieser Pandemie-Krise durchlebt haben. Und am Anfang war da eben auch so eine große Ratlosigkeit, wo es ganz schwer war, sich überhaupt zu verhalten, zu überlegen. Und es war gerade auch eine Phase, wo noch kommunale Haushalte verabschiedet werden mussten. In der ganzen Zeit haben Bürgermeisterwahlen stattgefunden. Und das ist natürlich, das trifft den Kern einer Demokratie, wenn solche Entscheidungsprozesse oder Wahlprozesse nicht in gewohnter Form stattfinden können. In Bayern war in der Zeit ja auch noch die Kommunalwahl. Da war eine große Diskussion, ob man die ganz absagen kann, ob man sie komplett als Briefwahl durchführen könnte. Was da dann mit den Stichwahlen in der Zeit auch passiert ist. Jetzt sind wir schon ein bisschen weiter, haben mehr Erfahrungen. Am Wochenende war jetzt hier eben in Nordrhein-Westfalen die Kommunalwahl mit einem Rekordanteil an Briefwahlen. Also zumindest dieses System hat da schon gelernt, damit umzugehen. Aber es sind natürlich auch ein paar ganz fragwürdige Situationen entstanden. Wie zum Beispiel manche Bürgermeisterwahlen wurden in der Zwischenzeit in Baden-Württemberg abgesagt bzw. nach hinten verschoben. Andere haben stattgefunden. Und ich glaube, das ist schon auch ein grundlegendes Problem in der Vermittlung. Warum kann in der einen Stadt oder im anderen Dorf die Wahl stattfinden und im anderen nicht? Und sonst auch ein großer Anhänger der kommunalen Selbstverwaltung und auch des Föderalismus, aber an der Stelle hätte ich mir vielleicht auch ein bisschen eine klarere Linie der Landesregierung gewünscht, weil dadurch natürlich immer Rechtfertigungssituationen entstehen. Warum dürfen die wählen, warum dürfen wir nicht wählen? Und ein Schelm, wer Böses dabei denkt, ich habe jetzt keine empirische Evidenz dafür, aber mein meine Wahrnehmung sagt mir, hauptsächlich haben die Bürgermeisterwahlen stattgefunden, wo der Amtsinhaber oder die Amtsinhaberin wieder angetreten sind. Die waren dann da und da, wo es neue Kandidatenrunden gibt, also wo das Feld offen war, die wurden ganz überwiegend verschoben. Und ich glaube natürlich, das auch bedeutet einen kleinen Startvorteil für diejenigen, die dann schon auch in dieser Krisenzeit im Amtssessel sitzen und vielleicht sich auch zu Recht ganz gut als Krisenbewältiger präsentieren konnten. Demokratietheoretisch ist es natürlich ein Problem, weil einfach die Gleichheit der Wahl zumindest nicht mehr im Ganzen geht.
Ja, vielleicht auch noch an Sie, Herr Bauschke und Herr Makurat. Wie sehen Sie denn das, die politische, sag ich mal, die Kommunikation im politischen Wettbewerb und unpolitische Entscheidungen? Ist es da besser, lokale Lösungen zu finden oder doch eher einheitliche Lösungen oder brauchen wir da so einen Mittelweg?
Das ist eine schwierige Frage. Wenn man es bundesweit anschaut, gibt es Bundesländer, die sehr niedrige Infektionszahlen haben, die natürlich andere Freiheitsgrade eröffnen können und andere, die eine höhere Belastung haben, wo man sicherlich unter anderen Umständen agieren muss. Ob man das auf die kommunale Ebene übersetzen kann, bin ich etwas im Zweifel, weil wir diese Informationen auf kommunaler Ebene gar nicht so zeitnah und so belastbar haben, dass wir darauf reagieren könnten. Zumal Wahlen ja einen monatelangen Vorlauf haben in der Regel. Ich beobachte selber mit Interesse die Bürgermeisterwahl in Stuttgart stelle fest, dass die dort Kandidierenden sehr einfallsreich mit dem Thema umgehen, aber eben auch sehr vorsichtig, weil ein Bild mit zu viel Nähe mit Bürgerinnen und Bürgern kann das bisher übliche Gegenteil erzeugen. Aus Bürgernähe wird ein Shitstorm, wird Rücksichtslosigkeit, also sehr schwierig. Und Kommunalpolitik lebt von persönlicher Vermittlung, von Glaubwürdigkeit, die ich nur im direkten Kontakt erzeugen kann. Also eine sehr schwierige Situation. Deswegen verstehe ich auch, dass Bürgermeisterwahlen verschoben wurden, weil die Vermittlung politischer Inhalte in dieser Situation unglaublich erschwert ist und damit natürlich auch sehr wenig belastbare Ergebnisse möglicherweise dabei herauskommen. Andererseits müssen wir natürlich irgendwann mal wieder den Weg zurück in die Realität finden. Wir können es ja nicht endlos verschieben. Und ich denke, dass die Stärkung der Briefwahl ein Weg sein kann, um zumindest die Stimmabgabe sicherer zu machen. Aber das Werben um den Bürger, das ist immer noch ein Thema, für das ich noch keine gute Antwort habe.
Ja, danke, Herr Makurat. Raphael, könntest du noch was sagen, was man aus der Wissenschaft vielleicht dazu sagen könnte oder aus...
Ja, also ich glaube, also kurz zum Punkt von Vinzenz Hutzel, ich glaube sozusagen, dass da schon natürlich teilweise Kalkül dahinter ist. Also dass man sozusagen, was man in der Politikwissenschaft so ein Rally-Round-the-Flag-Effekt nennen würde, den man bei Präsidentschaftswahlen ja normalerweise hat, wenn es eben in Krisen werden die Leute normalerweise wiedergewählt, die eben in der Krise schon da waren. Ja, und das ist dann vielleicht schon ein Kalkül, das so zu tun. Ich sehe natürlich auch den Punkt, dass man sagt, okay, es gab wahrscheinlich keine bessere Lösung, zu sagen, okay, man hätte vielleicht zentral sagen können, wir verschieben jetzt mal alle Wahlen ein halbes Jahr nach hinten. Das hätte vielleicht nach außen auf die Bürger den Eindruck gemacht, okay, da wird mal etwas konsistent entschieden. Das ist ja vielleicht ein Thema, das in der Debatte immer wieder, zumindest im Publikum, problematisch dargestellt wird, dass eben Entscheidungen nicht so richtig konsistent sind, sondern sie werden da so getroffen und dort so und das ist ein bisschen ein Problem. Ich glaube, darüber hinaus, wenn man sich da mal anschaut, weniger aus politikwissenschaftlicher Sicht, sondern wie die meisten Bürgermeister dann eben auch, oder Bürgermeisterkandidaten, muss man eher sagen, das dann technisch gelöst haben in der Krise, dann wurde eben viel stärker auf Videoformate zum Beispiel gesetzt. Ja. Man hat dann irgendwie YouTube neuerdings genutzt, was ja irgendwie dann eine ganz schöne Sache ist, weil es so eine Art katalytischen Effekt oder so eine Art Modernisierungseffekt auch auf Wahlkämpfe hat. Ja. Weil Videos jetzt in der Vergangenheit sehr sporadisch eingesetzt worden sind. Und das wird jetzt vielleicht dann einfach auch zunehmen in Zukunft. Das wird natürlich trotzdem nicht das ersetzen, was Herr Makurat richtig gesagt hat. Irgendwann müssen wir halt hoffen, wieder in die Normalität zurückzukommen. Und dass diese Wahlkämpfe dann auch immer Wahlkämpfe light bleiben, wenn wir die nur online durchführen. Das ist, glaube ich, eine Wahrheit. Ja, und das wird auch, glaube ich, niemand anders sehen. Und, aber ich glaube, jetzt ist es eben so, man sieht dann, okay, es gibt neue technische Ideen. Dadurch werden vielleicht auch die lokalen Wahlkämpfe spannender oder besser in Teilen. Aber natürlich bleiben es irgendwie halt nur so halb halbherzige Wahlkämpfe. Und dann wäre es vielleicht doch die Lösung gewesen, um meinen Punkt von vorhin mal aufzunehmen. Vielleicht hätte man dann zwischendrin mal sagen müssen, okay, wir verschieben jetzt Wahlkämpfe komplett um ein halbes Jahr, auch wenn das vielleicht ein Zeithorizont gewesen wäre, gegen den dann einzelne große Vorbehalte gehabt hätten.
Man weiß ja aus der Forschung, dass in Krisenzeiten insbesondere die Kandidaten gut durchkommen, die ein höheres Machtmotiv haben, ja, also die sich als starke Leader präsentieren können. Ist Ihnen in den Wahlkämpfen irgendwas aufgefallen, dass sich dort in der Rhetorik tatsächlich was verändert hat? Also Sie haben es ja vorhin schon ein bisschen angedeutet, mit dem starken Manager, ist es auch so generell ein Effekt, der durch die Kandidaten und ihren Wahlkampf sich durchgezogen hat?
Also ich weiß nicht, ob Männer da einen großen Vorteil haben. Ich habe den Eindruck, dass viele Bürgerinnen und Bürger durchaus die bedachte Art des Umgangs mit dieser Krise schätzen. Da sind Frauen dann doch eher im Vorteil, würde ich jetzt mal sagen, auch wenn es nicht gendergerecht ist. Die derzeitige Situation ist für die Kommunalpolitik in besonderer Weise schwierig. Ich glaube, in der Bundespolitik sind wir virtuelle Politiker eher gewöhnt, weil es gar nicht technisch anders geht. In der Kommunalpolitik ist sehr schwierig. Die Wege, die jetzt gegangen werden über elektronische Medien, sprechen gezielt eine bestimmte Altersgruppe an. Das sind die jüngeren Menschen. Die bisher traditionellen Wählerkohorten der Älteren, an denen geht diese Kommunikation vorbei. Insoweit verändert sich dann was, bekommen andere Menschen eine Chance, vor allem Jüngere eine Chance, was natürlich auch eine Verschiebung ist. Also ich habe keine Lösung. Ich sehe, dass es versucht wird, über alle Kanäle zu agieren. Und das sind vor allem elektronische Kanäle, aber die führen alle zielgerichtet in eine bestimmte Altersgruppe. Und die andere Altersgruppe ist sehr schwierig zu erreichen. Wir haben Kommunen im Lande, die keine Tageszeitung haben, wo sie auf ein Amtsblatt angewiesen sind. Wenn es eins gibt, das Werbung aufnimmt. Auch das ist eine Tendenz, die gerade spürbar ist, dass man keine politische Anzeigen mehr in Amtsblättern haben möchte, was ich für sehr schwierig und bedenklich halte in der Situation. Also da ist eine erhebliche Notlage gerade spürbar. Und Wahlkampf, jetzt bin ich ein schon etwas älterer Mensch, ich habe noch Wahlkämpfe mit Palmer Senior erlebt. Das würde ich als Wahlkampf bezeichnen, was da stattfindet. Heute, ich bin sehr gespannt, wie das in Stuttgart geht, mit einer offiziellen Kandidatenvorstellung, wo im Saal der Liederhalle sich 300 Leute versammeln. Das ist eine andere Atmosphäre und da wird Kommunalpolitik, das will ich eigentlich damit sagen, das ist eine Bedrohung für Kommunalpolitik, weil die Leute eigentlich sagen, das ist so antiseptisch, da habe ich gar keine Lust drauf. Aber da hilft uns nur, aus der Krise rauszukommen.
Ja, Herr Makurat, da würde ich ganz, ganz gerne anschließen. Also Sie haben ja jetzt schon so ein bisschen beschrieben, was eigentlich die Bürgerinnen und Bürger so an Erwartungen haben an die Kommunalpolitik als Politik, also als Politik und Wahl und von ihrem Bürger als Meister, als Politiker. Aber wenn Sie noch mal ein bisschen breiter denken, was für eine Erwartungen hatten denn die Bürgerinnen und Bürger noch an die Kommunalpolitik und Verwaltung in den letzten Monaten insbesondere? Also wie würden Sie denn diese Erwartungshaltung so beschreiben und vielleicht auch noch ein bisschen so eine Einschätzung, welchen Erwartungen konnten Sie denn gerecht werden und welchen nicht?
Also die Kommunalverwaltung ist the last man standing. Das heißt, wenn alle weg sind, wir sind da. So haben wir auch unsere Arbeit definiert. Das heißt, wir haben nie das Rathaus geschlossen, sondern wir haben umgestellt auf Besuch mit Terminvereinbarung. Wir konnten dadurch unsere Mitarbeiter in Schichten anwesend halten. Der Bürger hat trotzdem seine Ansprechperson gefunden. Wir haben immer Anlaufpunkte angeboten und die sind auch genutzt worden. Es war spürbar, dass die Bürgerinnen und Bürger sehr vernünftig mit ihren Anliegen umgegangen sind. Sie haben sehr wohl differenzieren können zwischen Dingen, die wichtig sind und Dingen, die warten können. Aber es war für Sie auch ein Anliegen, dass Sie einen Menschen ansprechen können für die Probleme, die Sie haben. Das war für uns handlungsleitend. Und damit sind wir, glaube ich, auch den Erwartungen gerecht geworden. Was ich momentan spüre, ist, dass die Bevölkerung beginnt, detaillierter Begründungen nachzufragen, warum bestimmte Dinge, die sie vermisst, nicht angeboten werden können. Also warum gibt es in der Sauna keinen Aufguss? Einfache Antwort, weil es verboten war. Jetzt kommt eine neue Corona-Verordnung, jetzt wird es wieder erlaubt, das müssen wir kommunizieren. Da kommt jetzt mehr Nachfrage und das fordert uns natürlich in der Kommunikation, auf solche detaillierten Themen einzugehen, wobei sie, das muss ich jetzt wieder sagen, eher auch sehr gezielt vorgetragen werden, sodass man auch einen Kanal hat, um zu antworten. Ob das dann in die Breite geht, das ist so ein Punkt, der bleibt als dunkler Fleck. Ja, ob das nur eine Person ist, die das nachfragt oder ob das eine Frage ist, die man breiter kommunizieren müsste, da sind wir auf Vermutungen angewiesen.
Ja, vielen Dank. Raphael, wie würdest du das denn einschätzen, wenn man jetzt diese Erwartungen sieht und das, wie die Kommunalpolitik und Verwaltung darauf reagiert hat? Wie hat sich denn, wenn man jetzt im großen Maße drauf schaut, das Kommunikationsverhalten verändert? Also welche Formate setzen sich durch? Ist es auch schon belegbar? Wer wird erreicht, wer nicht? Also ist es wirklich so, dass nur noch die Online-Kommunikation erzählt, wie das teilweise suggeriert wird? Oder ist es eben gerade so, dass man das auch für die Breite sagen kann, dass der persönliche Kontakt noch das ist, was entscheidend ist?
Außer Vinzenz wollte kurz direkt nachfragen, weil er sich gemeldet hat, gerade eben auch gut an. Also ich glaube, was Herr Makurat gesagt hat, ist ja ganz richtig. Die Leute auf der kommunalen Ebene wollen eigentlich immer noch direkte Kommunikation. Und eigentlich ist das richtige Format, man kann das dann irgendwie altmodisch finden oder auch nicht, aber eigentlich ist das richtige Format der politischen Kommunikation vor Ort jetzt mal primär der direkte Kontakt mit der Verwaltung, mit der Verwaltungsspitze an der Stelle. Was sich natürlich durchsetzt ist, und das hat Herr Makurat ja vorhin auch ganz gut gesagt, dass die meisten Kommunen dann eben die Kanäle genutzt haben, die schon da sind, also dann eben über Facebook. Bei WhatsApp gibt es ja rechtlich immer wieder so ein bisschen Graubereiche, dass man sagen müsste, man würde das vielleicht gerne benutzen, bewegt sich nur auf einem etwas schwierigen Grund. Was vielleicht auch so ein bisschen ein Problem ist, weil vorhin hat Herr Makurat ja auch richtig gesagt, die Medien, die man eigentlich nutzen kann, brechen teilweise den Kommunen oder in Wahlkämpfen weg, aber ja auch darüber hinaus. Es ist ja dann irgendwie auch ein bisschen schwierig für Kommunen, wenn sie sagen, wir wollen Social-Media-Kanäle nutzen, aber dann gibt es auf einmal rechtliche Bedenken, also gerade aus dem Datenschutz, die dann auch wieder die Formate eigentlich unnutzbar für die Kommunen machen. Also das ist jetzt gerade bei WhatsApp passiert. Und jetzt vielleicht zur Frage zurückzukommen. Glaubst du tatsächlich so, eigentlich haben Kommunen jetzt durch Corona diesen Multikanalansatz, den sie davor auch schon genutzt haben, einfach nochmal ein bisschen stärker überdacht, ein bisschen mehr überlegt, wie kann ich wen erreichen? Ich glaube, dass Kommunen vielleicht noch nicht so weit sind, wenn es um die Frage wirklich geht, wen erreiche ich denn eigentlich? Das ist ein grundsätzliches Problem bei Social-Media-Nutzung. Natürlich sieht man irgendwie unfassbare Zahlen. Also man sieht irgendwie die tägliche Nutzerschaft von WhatsApp, 58 Millionen oder so. Dann muss ich doch irgendwie mindestens 1 Million erreichen. Also das ist jetzt völlig irrelevant für einen Bürgermeister einer kleineren Gemeinde. Aber der Punkt ist so ein bisschen, ich glaube, das Wissen, wie man genau schaut, erreiche ich mein Zielpublikum, das ist auf der kommunalen Ebene noch nicht so stark ausgeprägt. Das mag in größeren Städten vielleicht stärker sein, aber ich glaube, es ist in der Breite noch nicht so ausgeprägt. Und ich glaube, wenn wir darüber reden wollen, wie kann man eigentlich Social-Media-Nutzung verbessern auf kommunaler Ebene und das auch sozusagen zu einem zweiten Standbein für eine gute Kommunikation machen, dann muss man das Wissen stärken, wie man eigentlich an die richtigen Teilöffentlichkeiten und Zielgruppen rankommt. Ne, also was zählt denn auch? Zählen dann sozusagen nur die Follower, die ich auf meiner Facebook-Seite habe? Erreiche ich die überhaupt? Ja, habe ich verstanden, was dann organisches Wachstum und so weiter ist? Und wie viele Posts kommen überhaupt tatsächlich bei den Bürgern durch? Wie ist es dann auf den anderen Plattformen? Welche Formate funktionieren auch? Ich habe ja vorhin mal kurz gesagt, Videobotschaften sind sehr gerne genutzt worden in der Kommunikation. Und da muss man dann teilweise sagen, das haben manche Bürgermeister sehr, sehr gut gemacht, aber manche auch eher schwierig umgesetzt. Also das beginnt dann bei so leichten Dingen wie, man sollte nicht mit einem gestreiften Hemd sozusagen vor die Videokamera treten, weil das zu einem hässlichen Flimmern führt. Es macht auch nicht unbedingt Sinn, einen 12-minütigen Vortrag zu halten. Das ist einfach nicht das Format, das funktioniert. Und dann muss man auch mal so ein bisschen drüber nachdenken, will man sich wirklich als so staatstragend positionieren? Das gab es ja auch öfter, dass dann Leute dann da quasi sehr, sehr staatstragend versucht haben zu sprechen. Und das ist dann, glaube ich, eigentlich nicht die Rolle, die der kommunale Politiker hat. Ja, sondern der ist eben der pragmatische Macher vor Ort. Also Last Man Standing ist eigentlich ein super Hinweis, wie man sich kommunikativ verhalten sollte. Man muss einfach dafür sorgen, dass die Bürger darüber informiert werden, was sie wissen wollen. Und das kann man dann eben auf sehr verschiedenen Wegen machen. Und man muss sich vielleicht auch so ein bisschen von dem Gedanken verabschieden, dass man immer nur Push-Kommunikation machen muss. Also ständig informieren, 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 sondern vielleicht auch eher ein bisschen wieder stärker drauf setzen. Kommen die Leute zu mir, was wollen die wissen? Aber wenn das dann so ist, dann eben schnell reagieren und eine möglichst gute Antwort geben.
Vielen Dank. Vielleicht noch hier in Ergänzung. Also wir haben jetzt gerade darüber geredet, wie sich die Art und Weise, wie kommuniziert wird, verändert hat. Es wird ja aber nicht nur die Art und Weise, also der Stil oder die Medien gewesen sein, die sich verändert haben, sondern auch bis zum gewissen Grad die Inhalte. Und da schließt sich jetzt meine nächste Frage an dich an, Vinzenz. Wie ist es denn jetzt, wie siehst du das? Was sind denn die neuen Inhalte der kommunalen Kommunikation? Ist dir da was aufgefallen, wo du sagen würdest, dass das ist neu dazugekommen, das hat sich jetzt in der letzten Zeit weniger gezeigt?
Also wenn ich speziell an die Wahlkampfkommunikation denke, dann ist es natürlich, hat die ganze Corona-Pandemie ein Brennglas auf ganz viele gesellschaftliche Defizite gelenkt. Also hat uns eigentlich nochmal viel stärker vor Augen geführt, wo wir Nachholbedarf haben. Also das sind die großen politischen Themen, Fragen Gleichstellung der Geschlechter, von Fragen Arm und Reich, für wen hat die Pandemie welche Konsequenzen? Und gibt es auch Leute, die ganz gut durch die Krise gekommen sind, aber eben andere, die vor existenzielle Probleme gestellt wurden. Und dann nochmal auch im Kleinen, wenn man auf die Kommunen schaut, dann ist es ja genauso, dass die Situation, die Krise auch im Brennglas. Ich denke, wir haben einen großen Nachholbedarf im Bereich Digitalisierung von kommunalen Angeboten. Und da könnte vielleicht aber auch gerade eine große Chance drin liegen. Also man sieht das, glaube ich, schon innerhalb kurzer Zeit ist da in vielen kommunalen Verwaltungen auch viel passiert, also innovative Ideen. Also das Büro hat sich dann quasi auch in einer Erneuerungschance verwandelt. Und das vorhin ja beschrieben, ich bin zurzeit viel befasst mit Ämtergängen, es muss ein neuer Pass her, es muss ein internationaler Führerschein her. Das ist natürlich, wenn man es gewohnt ist, da geht man schnell aufs Rathaus und macht es, ist eine andere Situation wie. Wenn wir so einen Termin vereinbaren, der Termin ist dann frühestens in 8 Wochen, dann müssen wir auch mit diesem neuen Pass, den es dann gibt, ein Visum beantragen. Also man muss schon irgendwo auch das eigene Leben neu danach ausrichten an die Prozesse, wie sie jetzt überhaupt gerade nur möglich sind. Das ist, wie Herr Markowat das auch geschrieben hat, da stellt man sich dann die Frage, warum geht es nicht online? Ich glaube, da wird es noch viel stärker als vorher darüber nachgedacht. Wenn es nochmal zurück zur Frage kommt, die Inhalte in der Kommunikation, also vor allem in der Wahlkampfkommunikation, mir ist aufgefallen, das Thema Digitalisierung war vorher schon immer ein Thema, aber ist jetzt ein viel größeres Thema als zuvor im Bürgermeisterwahlkampf. Also da wird noch mehr. Und vielleicht auch nochmal ein Punkt, wenn es um Formate und Wahlkampfformate geht, also ich gebe Herrn Marktpartner ganz recht, ich kann mir das auch nicht vorstellen, wie das in Stuttgart funktionieren kann. Zumindest in kleinen Kommunen, wo ich gerade Bürgermeisterwahlkämpfe beobachte, sind da ganz innovative Ideen da, wie zum Beispiel, man bietet mehrere mögliche Termine für eine Kandidatenvorstellung an und die sind dann wetterabhängig. Wenn das Wetter nicht gut ist, dann trifft man sich am Donnerstag, wenn es gut ist, dann trifft man sich schon am Dienstag. Draußen im Freien natürlich, mit entsprechendem Abstand, wo es dann tatsächlich auch möglich ist, für sich und für seine Ideen zu werben. Ist ja irgendwie auch ein schöner Gedanke. Also die Demokratie kommt da irgendwie auch wieder zurück auf die Straße und man muss wirklich die Menschen vor Ort werben. Und es scheint zu funktionieren.
Ja, vielen Dank. Jetzt haben wir ein bisschen was über die Art und Weise wie und auch über die Inhalte gesprochen. Und ich finde es auch ganz spannend zu sagen, okay, da kommen ein paar große Themen wieder auf den Tisch. Soziale Gerechtigkeit, Armut, Gleichberechtigung, welche Jobs sind eigentlich wichtig und so weiter, ne? Aber augenscheinlich ist es ja auch so, dass die relativ schnell wieder von der politischen Agenda verschwinden. Sobald die Krise anhält und andere Krisen, die jetzt auch gerade deutlich werden, wie zum Beispiel der Klimawandel oder so, sind jetzt erstmal hinter Corona zurückgestellt, wenn man an die Heizpilzdiskussion denkt. Also ich denke, da ist schon einiges in Bewegung. Jetzt nochmal zurück auf die Leistungsfähigkeit der Kommunalverwaltung, die wir ja auch anschauen wollen. Für das Funktionieren unserer Verwaltungen, unserer kommunalen Verwaltung, ist ja auch die Kommunikation mit den verschiedenen Verwaltungsebenen entscheidend. Wie schätzen Sie drei denn die Konsequenzen der Krise für die verschiedenen Kommunikations- und Informationsschnittstellen ein? Also beispielsweise innerhalb einer Verwaltung und Behörde, aber auch zwischen Verwaltung und Politik, zwischen Landesregierung und Kommunen und so weiter und so weiter. Also gibt's da, kann man da sagen, manches hat besser funktioniert, manches hat bei sofort bei allen gleich gut funktioniert oder gibt es da Unterschiede oder Gemeinsamkeiten in den Kommunikationschancen und auch Schwierigkeiten?
Also aus meiner Erfahrung hat gut funktioniert oder funktioniert nach wie vor gut die Kommunikation, die Sachkommunikation zwischen den Ebenen, Kommunen, Landkreisen, Regierungspräsidien, Ministerien. Wir kommunizieren elektronisch, wir haben das vorher gemacht, wir machen das weiter. Das ist nicht das Problem. Wir haben Aussetzer gehabt in der politischen Kommunikation, die zumindest traditionell auch, ich sage mal, im Austausch zwischen Kolleginnen und Kollegen im Bürgermeisteramt stark personal geprägt war, durch Treffen, Zusammenkünfte, Sprengelsitzungen. Das hat man sehr schnell versucht, über elektronische Medien auszugleichen, hybride Sitzungen, Videositzungen, und hat da einen Kompromiss gefunden. Aber da wird es deutlich, in dem Moment, wo Politik debattiert wird, kommuniziert wird, ist das eine Krücke, die man sicherlich durch technische Perfektion noch ein bisschen aufhellen kann, aber die aus meiner Sicht dauerhaft zu Defiziten führt. Da hat sich was verändert in der Kommunikation. Vieles wird man auch beibehalten. Man spart sich die Fahrzeiten, wenn man elektronisch kommuniziert. Das wird man für viele Veranstaltungen auch weiter beibehalten, hoffe ich, und damit einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Aber ich glaube, man kann es nicht auf den Kopf stellen und sagen, jetzt machen wir es nur noch elektronisch. Ich spüre das bei vielen Kolleginnen und Kollegen, dass sie diesen persönlichen Austausch wieder brauchen und suchen. Und es gibt auch Themen, die nur auf diesem Wege erledigt werden können. Insoweit, glaube ich, wird die Zukunft in einer starken Entwicklung in Richtung elektronischer Kommunikation gehen. Man wird die Grenzen auszutesten haben, bis wohin das tragfähig ist und ab wo man wieder persönlich kommunizieren muss. Im Austausch zwischen den Ebenen. Im Kontakt zur Bevölkerung, glaube ich, gibt es nur den Weg zu einem stärkeren persönlichen Kontakt zurück. Da sind wir schon elektronischer, als es der Veranstaltung gut tut, glaube ich. Aber das ist so mein persönlicher Eindruck aus dem Erleben. Die Menschen, mit denen ich Kontakt habe, die freuen sich, wenn sie mich besuchen dürfen, auch wenn sie eine Maske tragen müssen und wir einen Abstand halten. Aber das ist das Format, das sie brauchen, und davon lebt die Kommunalpolitik. Selbst wenn ich das ein oder andere auch über einen Videokontakt erledigen könnte, da ist zu viel Abstand dazwischen. Das ist antiseptisch und das ist nicht Kommunalpolitik, wie ich sie verstehe.
Ja, vielen Dank. Vincent oder Raphael, hättet ihr da noch was zu ergänzen?
Ich würde vielleicht noch einen Kommentar gerne loswerden. Der Makrorat hat sich zumindest gerade noch vornehm zurückgehalten, auch was die Kommunikation zwischen der Landes- und der Kommunalebene betroffen hat. Und also das war zumindest für einen, der es von außen zuschaut, konnten einem die Kommunen richtig leid tun. Also wenn vom Land schon über Pressemitteilungen bestimmte Eckpunkte von Verordnungen kommuniziert wurden, die Verordnungen selber aber dann Wochen später dann oft am Samstag in den Rathäusern gelandet sind, mit Vorgaben wie am Montag zum Beispiel die Öffnungszeiten oder die Voraussetzungen der Kinderbetreuung sind, dann war das schon nah an einem Skandal. Und da muss man auch nochmal hervorheben, also wie gut da viele Kommunen und Städte gearbeitet und reagiert haben. Und das betont vielleicht auch nochmal die Systemrelevanz unserer Rathäuser und die Kompetenz der Kolleginnen und Kollegen da vor Ort, die dann auch wirklich geschafft haben, uns innerhalb so kurzer Zeit so komplexe Vorgaben auch umzusetzen. Und ja, man muss auch Verständnis haben fürs Land. Die sind auch zum ersten Mal mit so einer Situation konfrontiert. Aber ja, ein bisschen mehr Vorlauf darf man sich da, glaube ich, von Seiten des Rathaus schon wünschen und ist auch angebracht. Und da muss eben, denke ich, auch wieder ein bisschen mehr Konsistenz her auf diese Politik sein.
Ja. Nur ein kurzer Zwischenruf. Ich fand es jetzt glaubwürdiger, dass ich das nicht selber vorgetragen habe, sondern dass der Herr Dr. Hutzel das gesagt hat.
Deswegen habe ich das GAM ergänzt.
Ja, wobei man ja auch darauf hoffen könnte, dass es so eine Art Politiklernen gibt. Ja, also ob das jetzt unbedingt eintritt, ist die andere Frage. Und ich glaube, dass natürlich die Tendenz immer ist, wenn ich das Problem wegschieben kann, dann werde ich das tun. Das ist ja vielleicht ein sehr politischer Reflex. Und es ist natürlich dann bedauerlich für die Kommune, dass sie dann meistens eben am Ende der Kette steht. Ja, und sozusagen dann, aber, und es ist natürlich schon ein bisschen schwierig, und aber das ist natürlich auch in der Berichterstattung, glaube ich, relativ deutlich geworden, dass man sich da eigentlich auch aus gesellschaftlicher Perspektive was anderes wünschen würde. Weil das ja dann doch auch so ist, die Probleme landen dann ja beim Bürger. Also, weil wenn ich dann erst am Montag früh weiß, wie es jetzt mit der Kinderbetreuung ist, dann ist es eben auch ein sehr handfestes Problem. Und auch dieses Problem wird ja zuerst bei der Kommune adressiert und nicht zwangsläufig dann direkt beim Land.
Vielleicht, wenn ich da nämlich noch ergänzen darf, das könnte natürlich auch nochmal diese Chance beinhalten. Also die verstärkte Kommunikation über soziale Medien, die dann in dieser Krisenphase eingesetzt hat, entweder von Bürgermeisterinnen, Bürgermeistern oder Verwaltungen im Ganzen, die dann nicht nur informiert, sondern die Politik vor Ort auch erklärt, also den Bürgerinnen und Bürgern verständlich macht, warum diese und jene Entscheidung so und so getroffen ist, was zum einen natürlich zu mehr Transparenz führt, aber dann dadurch eben auch zu mehr Akzeptanz von einzelnen Entscheidungen. Und ich glaube, da haben sich viele Menschen jetzt in diesen letzten Monaten viel Mühe gegeben, die Politik zu erklären. Also auch nochmal ein Aspekt der Chance, der da dahinter ist.
Auch nur ein kurzer Zwischenruf dazu, weil ich schon länger dabei bin, habe ich noch Tschernobyl erlebt. War damals auch schon in der Verwaltung. Es war eine ähnliche Situation und wir hatten auch die undankbare Aufgabe, Dinge zu erklären, die wir selber nicht verstanden haben. Also ohne physikalische Grundausbildung ist Radioaktivität ähnlich schwierig zu erklären, wie das Funktionieren eines Virus. Insoweit wiederholen sich die Dinge. Wichtig ist, dass wir daraus lernen. Und ich denke, es ist richtig, was Herr Professor Bausch gesagte. Ich glaube, es ist schon wahrnehmbar, dass auch die Landesverwaltung gelernt hat, dass bestimmte große Sachzusammenhänge eben auch einen längeren Vorlauf brauchen, wie die Frage, wie wird eingeschult, wie funktioniert Schule. Das kann ich nicht am Tag vorher machen. Oder finden jetzt Kindergärten statt oder finden sie nicht statt? Da stelle ich schon eine Lernkurve fest und kann verzeihend auch rückblickend feststellen, dass es sicherlich nicht ganz einfach war, für das ganze Land Entscheidungen zu treffen. Wir haben es jetzt umzusetzen gehabt und das ist auch richtig, das war zum Teil eine erhebliche Herausforderung, aber wir sind ja gerecht geworden.
Dann möchte ich jetzt auch schon zum ganz kurz zum Netz- und Themenkomplex kommen, der mir aber doch am Herzen liegt. Wir sehen hier, dass die Staaten eigentlich gut durch die Corona-Pandemie kommen, die evidenzbasiert, rational und objektiv handeln, also beispielsweise Deutschland oder Neuseeland. Und gleichzeitig wissen wir von der Kommunikation her, dass wir eigentlich eher trocken sind und schwieriger zu kommunizieren sind als Emotionen, wobei wieder auf die Distanz vielleicht auch besser. Und auf der anderen Seite, neben dieser eher rationalen und wissenschaftsorientierten Diskussion, erleben wir gerade, dass Verschwörungstheorien Saison haben und bestimmte Diskussionen in Teilen des sozialen Netzes also derart ausarten, dass doch einige Durchschnittsbürger sich aus diesen Online-Diskussionen zurückziehen. Wie würden Sie dieses Ungleichgewicht zwischen Emotionen und Fakten, alternativen Fakten und so weiter beurteilen für die kommunale Kommunikation? Also was bedeutet diese Frage der Rationalität insbesondere für also aber auch generell die die Veränderungen, die mit Corona sich ergeben haben, denn für die Kommunikationsstrategien, die man jetzt selbst als Politiker oder auch als Behörde entwickeln kann?
Also die Effekte sind ja nicht ganz neu. Wir haben die Reichsbürger schon länger in kleiner Anzahl. Wir erleben bei jeder Krise Verschwörungstheorien. Das ist offensichtlich ein Krisenbewältigungsmodus bei manchen Menschen. Ich glaube, man darf nicht vermuten, dass das zu viele Menschen sind und die Kommunikation auf diese Gruppe abstellen, weil nach meiner Erfahrung viele dieser Personen nicht erreichbar sind. Nicht mit Emotionen und nicht mit Vernunft. Mir geht es um die anderen 90%. Die kann man mit Vernunft erreichen und die fordern auch vernünftiges Handeln ein. Wir sind schließlich Schwaben und gehen mit unseren Ressourcen auch entsprechend um. Also ich habe da eine sehr positive Wahrnehmung der Realität. Die sind kritisch, die wollen, dass man es ihnen erklärt, aber sie sind auch bereit, vernünftige Argumente zu akzeptieren. Und auf die konzentriere ich mich in der Kommunikation. Die übrigen, ich widme mich diesen Personen auch gerne. Das sind Wählerinnen und Wähler. Aber wenn die Kräfte endlich sind, muss man sich konzentrieren auf die Bereiche, wo man was erreicht. Und das sind diese 10% nicht.
Ja, also man kann, glaube ich, jetzt auch auf die ganze Social-Media-Debatte einfach nochmal verweisen. Das Problem ist ja tatsächlich, das ist eine sehr laute Minderheit und die hat auch verstanden, wie eben die Mechanismen von Social Media funktionieren. Und deswegen erscheinen sie dann unter Umständen größer, als sie tatsächlich sind. Also auch was so die gesamte oder den Gesamtanteil an der deutschen Bevölkerung dann vielleicht auch betrifft. Ein Thema, das ich schon so ein bisschen sehe, also ich finde, Herr Makko hat recht, man sollte sich da nicht zu sehr dann drauf, zu viel Energie darauf verwenden, mit diesen Gruppen ins Gespräch zu kommen, weil wahrscheinlich weder die emotionale Strategie so richtig gut funktioniert, noch der rationale Appell. Aber ich glaube, was schon ein bisschen Problem in der Debatte ist, dass man eine Inside- und eine Outsider, also sozusagen eine Insider- und eine Outsider-Gruppe schafft. Also auch sozusagen in der Kommunikation, die jetzt durch die Politik in Berlin dann auch stärker gefahren wird, dass man die Leute jetzt vielleicht nicht aktiv als Idioten oder Covidioten oder wie auch immer bezeichnet. Also mir geht es gar nicht darum, dass man sagt, wir müssen jetzt alle wahnsinnig ernst nehmen und so weiter und eigentlich sind die nur verwirrt oder sonst irgendwas. Nur ich glaube, in dem Moment, in dem man eben verbal eine Gruppe und eine andere Gruppe schafft, fühlt sich diese Outsider-Gruppe ja auch immer stärker darin bestätigt, dass ihr Weg der einzig richtige ist. Und dann kommt man ja langsam in so eine sektenartige Betrachtung der Realität und das wird sich dann einfach immer nur noch weiter verhärten. Ja. Ich glaube nur auch, dass Herr Makkorat da ganz recht hat, der größere Teil der Leute, die sind vernünftig und die wollen, glaube ich, einfach nur zur rechten Zeit die richtige Ansprache und wollen halt auch einfach nachvollziehen können, warum werden manche Dinge so gehandhabt, wie sie eben gehandhabt werden. Da wären wir dann wieder bei der Sauna-Problematik. Ich glaube, wenn man das gut kommuniziert, dann hat man vieles geleistet, um auch zur verbalen Abrüstung beizutragen.
Ich glaube, Herr Makkorat hat es vorhin von 90% gesprochen, dann bleiben 10% übrig. Und ein Bruchteil derer sind bestimmt dann, ich sage es trotzdem, Covidioten und Unbelehrbare. Und es sind wahrscheinlich auch ein großer Teil der Realität von kommunalen Verwaltungen. Das sind die Leute, mit denen man sich da rumschlagen muss und die auch solche Verwaltungsapparate lähmen und die persönliche Angriffe machen, also die mit ihrem Handeln da eben auch direkt die Demokratie angreifen. Es gibt dann aber dann nochmal einen Anteil, um den ich finde, man sich durchaus kümmern muss, nämlich die schon auch, ich bin davon überzeugt, es gibt berechtigte Kritik an den Maßnahmen, die wir zurzeit eingeführt haben, über die müssen wir diskutieren können. Also das ist eine Grundlage unserer Demokratie, dieser Pluralismus und die Fähigkeit, andere Meinungen und Ansichten auszuhalten und die dann auch zu verhandeln. Und die tun mir an der Stelle ein bisschen leid, dass die dann eben auch direkt mit in dieses Lager abgeschoben werden. Vielleicht ist ja tatsächlich nicht alles richtig, was wir gerade machen. Also wir müssen schon auch die Fähigkeit uns bewahren, bestimmte Handlungen zu hinterfragen und vielleicht, wie das eben Raphael, du hast es vorhin beschrieben, im wissenschaftlichen Prozess vonstatten geht und da ist ja in der Forschung viel in Bewegung, die Dinge, die vor einem Monat noch irgendwie als irrelevant gegolten haben, Maske war ja so ein Thema, Die wurde dann auf einmal wieder doch an vielen Stellen oder in vielen Bundesländern, nicht allen Bundesländern, glaube ich, mittlerweile im öffentlichen Raum zur Pflicht oder im öffentlichen Verkehr. Sowas zu vermitteln ist schwierig und sowas müssen wir diskutieren. Und also die berechtigte Kritik darf da nicht verloren gehen. Die Leute dürfen auch nicht komplett stigmatisiert.
Ich hoffe, Ihre Einschätzung soweit. Jetzt möchte ich gerne die Zuhörerinnen und Zuhörer dazu einladen, dass Sie uns Ihre Fragen stellen können. Wenn Sie möchten, dann schalten Sie einfach Ihr Video scharf und Ihren Ton an und stellen Sie die Frage direkt. Oder schreiben Sie in den Chat rein, dann lese ich sie gerne vor und unsere Experten antworten dann darauf. Okay, also wenn jetzt noch keine Frage aus dem Publikum kommt, dann würde ich...
Ich hätte eine Frage aus dem Publikum. Ja, Herr Makurat hat vorhin den Kommunalwahlkampf angesprochen und die Frage der Medien in den Kommunalwahlkämpfen, dass man über soziale Medien ja weniger die ältere Generation erreichen könnte. Und da würde ich gerne nochmal nachhaken und die Einschätzung der Experten der drei abfragen, inwieweit es denn hier Möglichkeiten gibt oder ob es tatsächlich so als Annahme stehen bleiben kann. Ich denke auch an Facebook als Medium für die ältere Generation. Ist es denn so, dass ich über soziale Medien quasi so ein Bias habe zugunsten der Jüngeren und zulasten der älteren Generation?
Also wenn ich wollte vorhin eigentlich kurz einhaken, habe es dann aber nicht getan. Es ist ja tatsächlich so, dass man hat ja Wanderbewegungen in den sozialen Medien. Und man muss jetzt dann eben fairerweise sagen, die Jugend ist aus Facebook ausgezogen. Und also nicht nur, weil sie mitgealtert ist, sondern auch einfach, weil das jetzt das potenziell auch die Plattform ist, auf der sie ihre Eltern treffen können. Und das finden manche Jugendliche ja eher schwierig. Und von daher muss man, glaube ich, dann einfach sagen, wenn man in Teilgruppen denkt und zielgruppenorientiert seinen Wahlkampf dann über Social Media machen möchte, dann erreicht man natürlich schon die Älteren und oder sozusagen die Mittelalten, ich weiß nicht, was die politisch korrekte Bezeichnung für die Gruppe ist, die erreicht man natürlich schon auf Facebook. Also oder kann sie da erreichen? Ich glaube, das Problem ist eher, dass man auf Facebook eben in der Zwischenzeit immer schwieriger Leute erreichen kann, ohne Geld zu investieren. Und vor allem ohne genau zu verstehen, wie ich eigentlich an meine Zielgruppe rankomme, weil eben sozusagen das Durchdringen eines Posts, den ich absetze, selbst an meine Fans, also die Leute, die mir folgen, ist, glaube ich, bei 3% oder vielleicht die Zahlen in der Zwischenzeit schon wieder runterkorrigiert. Das ist einfach sehr, sehr schwierig. Und ich glaube, dann ist die Strategie für einen erfolgreichen Wahlkampf, gut, Geld in die Hand nehmen muss man vielleicht ohnehin. Ich muss mir so ein bisschen anschauen, wie ich auf Facebook durchkommen kann, dann erreiche ich eher sozusagen die älteren Wähler. Ich muss wahrscheinlich auch auf Instagram gehen, dann erreiche ich eher die jüngeren Wähler. Vorausgesetzt, dass Instagram überhaupt die richtige Plattform ist, um politische Inhalte zu vermitteln. Das muss man ja auch mal diskutieren. Das wird immer so hingestellt, als wäre das ohne weiteres so. Und dann muss ich mir noch vielleicht überlegen, ob ich WhatsApp-Gruppen und Sonstiges nutze. Aber das setzt, glaube ich, voraus, dass ich mich auch stärker damit auseinandersetze, wie komme ich eigentlich bei meinem Publikum dann durch. Und das ist eben technisch anspruchsvoller, als wenn ich früher nur den richtigen Ort für mein Wahlplakat ausgewählt.
Also dem will ich jetzt nicht widersprechen, aber ich glaube, wenn wir die Demografie anschauen, dann wird es in 20 Jahren leichter sein, Menschen anzutreffen, die elektronische Medien auch mit 80 noch benutzen und ihre Informationen daraus schöpfen. Wenn ich heute in die Stadtgesellschaft reingucke, dann ist so die Altersgruppe 60+. Ja, ich sage mal nicht Digital Native, vielleicht angelernt, mit Facebook treffe ich jetzt auch die 50er, ja, die sind mitgealtert und die Jüngeren vielleicht auf Instagram. Die grundsätzliche Kritik teile ich auch, ob diese Medien überhaupt geeignet sind, komplexe Inhalte zu transportieren, und Politik ist komplex. Insoweit, aber da, das ist meine persönliche Haltung dazu. Man kommt heute nicht drum rum, so will ich es mal salomonisch zusammenfassen, man muss es tun, aber man muss wissen, dass man bestimmte Gruppen der Bevölkerung, die zahlenmäßig nicht klein sind, damit nur sehr erschwert erreicht. Davon bin ich fest überzeugt aus dem Feedback der Bevölkerung auf unsere Kommunikation, dass wir viele auf bestimmten Kanälen eben nicht erreichen können. Und das ist im Kommunalwahlkampf natürlich ein schwieriges Thema.
Und wenn ich das noch weiter problematisieren darf, Entschuldigung, das ist natürlich auch wieder ein Kritikpunkt, den ich immer wieder vor mir hertrage, dass diese Wahlkämpfe in einer zunehmenden Professionalisierung unterlegen. Und diese Professionalisierung bedeutet natürlich auch, dass einfach diese Wahlkämpfe teurer werden. Also dass man sich die Expertise einkaufen muss. Wie mache ich einen vernünftigen Wahlkampf über Social Media Kanäle, wo vielleicht in vergangener Zeit man sich noch über Gedanken gemacht hat. Ich glaube, das ist ein Beispiel, wo man das Plakat aufhängt und was man Flyer mal druckt und an dem man das verteilt. Und das war dann eigentlich schon alles, was man im Wahlkampfmaterial benutzt hat. Und das ist natürlich heute viel, viel differenzierter, viel anspruchsvoller und macht natürlich dann auch den Zugang zu solchen demokratisch gewählten Ämtern schwieriger, wenn einfach die Voraussetzung dafür ist, vielleicht viel Geld und Know-how in die Hand zu nehmen, um einen vernünftigen Wahlkampf.
Mir ist jetzt noch eine Frage über den Chat zugespielt worden und die stellt sich an die Problemstellung an, die vorher geäußert worden ist. Und zwar die Frage, wie erreicht man gerade die ältere bzw. die ganz alte Generation mit wichtigen Informationen möglichst zeitnah? Gerade die Nutzung des Amtsblatts oder ähnlicher Printmedien hat zur Folge, dass die Informationen bei Veröffentlichungen veraltet sind. Also wie erreicht man zeitnah die ältere oder alte Generation?
Ja, das stimmt. Wir kommen, also unser Amtsblatt kommt einmal in der Woche raus und wer sich auf das Medium wer darauf angewiesen ist, der hat einen gewissen Informationsverzug darin. Wenn man da schneller sein möchte, bleibt nur elektronisches Medium und damit das Problem erreiche ich damit auch die Zielgruppe. Ja, also ich kriege halt meine typischen Amtsblattleserinnen und Leser kriege ich nicht in einen Facebook-Kanal rein, bis heute nicht. Ich bin dankbar, wenn mir jemand sagt, wie das geht, dann wird man es nämlich tun. Aber wir müssen mit diesem Defizit umgehen.
Also man kann natürlich vielleicht auch manchmal fragen, also wir reden jetzt nicht über Informationen, die über Leben und Tod entscheiden, aber vielleicht muss man sich auch einfach mal sagen, dass eine Woche vielleicht auch manchmal kein Drama, was die Aktualität von Informationen angeht, ist. Das ist ja auch so ein bisschen eine Sache, die durch Social Media wahnsinnig gepusht wird, dass man ständig neue Informationen braucht. Und das ist ja dann auch irgendwann ein anderes Problem, dass man so viele Informationen hat, dass man gar nicht mehr weiß, wohin. Ich glaube, ein Vorteil, wenn man so möchte, der alten Wähler oder sozusagen der älteren Bevölkerung ist ja, dass zumindest das Bewusstsein, dass man wählen gehen sollte und so weiter, einfach viel stärker verankert ist. Man hatte ja nicht so ein Mobilisierungsproblem, wie man es teilweise bei den Jugendlichen hat. Und das ist vielleicht dann sozusagen das Gute oder das beruhigend ist jetzt vielleicht der falsche Begriff, aber das ist vielleicht dann eine Sache, bei der man sich relativ sicher sein kann, dass es zumindest kein Repräsentanzproblem für die ältere Bevölkerung gibt. Natürlich müssen die irgendwie informiert werden über Inhalte, wenn es gerade um Wahlkämpfe geht. Aber ich glaube, ganz generell ist es natürlich trotzdem so, Partizipation ist nicht unbedingt ein Problem der Alten.
Ja, vielen Dank für die Antworten. Wenn jetzt keine weitere Frage kommt, würde ich dann auch die Schlussrunde einleiten. Und zwar möchte ich dir gerne mit dem Gedanken starten oder dem berühmtesten Zitat zur Kommunikation von Watzlawick: Man kann nicht nicht kommunizieren. Ja, ich denke, es gibt sehr viele Ratschläge, was man alles tun sollte und es gibt viele richtige Wege zu kommunizieren. Es gibt aber auch vielleicht, jetzt ein bisschen abgewandelt zu Watzlawick, ein paar Sachen, die man vielleicht besser lassen sollte. Wir wollen ja hier auch ein paar Tipps für die Praxis geben. Was sagen Sie denn, welche Fettnäpfchen können sich unsere Kommunalpolitiker in diesen Zeiten von Corona ersparen? Was sind die Don'ts aus Ihrer Sicht?
Also, es sind vorhin schon die Videobotschaften angesprochen worden. Ich verfolge das auch mit großem Interesse. Fernsehen für Arme. Ich denke, man muss sie so kommunizieren, wie man glaubt, dass es zu einem passt. Also, wer nicht authentisch ist in der Kommunikation, kommt auch nicht authentisch rüber und hat dann Missverständnisse zu befürchten. Das ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Ich nehme Kolleginnen und Kollegen wahr, denen das auf den Leib geschneidert ist und ich sehe andere, wo ich sage, es gäbe andere Kanäle, wo es besser rüberkommt. Und da muss man, glaube ich, seinen Weg finden. Das ist eben das Amt des Bürgermeisters, Oberbürgermeisters, da auch ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie komme ich rüber, wie kann ich meine Botschaft transportieren, was ist richtig, was ist falsch. Das kann man, glaube ich, auch nur begrenzt vermitteln.
Ja, also genau, ich würde nochmal den Hinweis zum Video wiederholen wollen. Also hat der Makorat ganz recht, es gibt einfach manche, die können es, manche können es nicht. Aber es gibt natürlich auch einfach dann die technische Seite, mit der man sich ein bisschen stärker beschäftigen könnte. Ich glaube darüber hinaus, es gibt ja so eine Tendenz in der Kommunikation, das ist auch der Siegeszug von Social Media, man will immer modern sein. Und deswegen hat man dann als Stadt einen Twitter-Kanal und was weiß ich. Und dann macht man aber Folgendes, man hat diesen Twitter-Kanal, aber der ist im Prinzip tot. Das ist zum Beispiel der eine Fall. Also da wird nichts Neues gepusht oder man kopiert einfach nur aus Facebook irgendwas rein und packt es in 140 Zeichen. Ich glaube, das Wichtige ist, man muss sich einfach klar sein, wie funktionieren diese Medien richtig, also wie funktioniert welcher Kanal und was will meine Zielgruppe. Da gibt es dann auch sehr verschiedene Beispiele, also jetzt mal ein bisschen weg von Corona und so weiter. Die Stadt Heidenheim, ohne ihr zu nahe treten zu wollen, hat zum Beispiel ein Video neulich mal irgendwann gepostet. Da ging es darum, dass man den Vandalismus in der Stadt einschränken wollte. Und da wurden dann junge Menschen zum Rappen animiert und die haben dann da einen Song gemacht und so. Und wenn man sich da mal so die YouTube-Kommentierung anschaut, dann merkt man, dass das halt beim intendierten Zielpublikum nicht so richtig ankommt. Und ich glaube, da muss man auch verstehen, da darf man dann halt nicht den Azubi, der in seiner Freizeit eben rappt, dahinstellen, also ohne dem Künstler jetzt zu nahe treten zu wollen. Aber da muss man eher gucken, gibt es zum Beispiel in meiner Stadt jemanden, der bei den Jugendlichen halt tatsächlich eine Autoritätsperson ist. Also jetzt kann man zum Beispiel dann Bietigheim-Bissingen nehmen, da wohnt der Rapper Shindy, den kennen jetzt hier vielleicht nicht alle, aber der hat eine Ansprache zusammen mit dem Bürgermeister gemacht, um Jugendliche davon abzubringen, Corona-Partys zu feiern. Und sowas funktioniert dann. Aber auch da gilt eben wieder, ich muss die Logik des Mediums verstanden haben und ich muss verstanden haben, was bei einer Zielgruppe ankommt. Und nur weil ich eben glaube, dass die alle Rap hören und ich dann einen Rap-Song mache, dann heißt es nicht unbedingt, dass ich dadurch das Risiko von Corona-Partys minimieren kann. Und als letzten Satz, ich glaube, Kommunen müssen mehr Energie investieren in der Social-Media-Nutzung auf die Frage, wie komme ich durch, wie dringe ich durch? Also nicht nur die Nachrichten, sondern auch, wie kann ich messen, was für eine Reichweite ich habe und was für einen Impact ich in der Kommunikation entwickeln kann.
Die Zusammenfassung dessen auf gut Schwäbisch ist dann ja, entweder man macht's great oder gar nicht. Und ich glaube, das sind manche gut beraten, wenn sie sich an diesen schwäbischen Ausspruch halten. Die Frage war ja, was man nicht machen sollte. Vielleicht darf ich dann doch umdrehen und noch zumindest sagen, was ich mir wünschen würde, was jetzt schon viel passiert ist und was ich eben als Plus, als Chance aus der Krise vorhin schon formuliert habe, nämlich dieses Politik erklären. Und das muss auch nicht aufwendig sein und das kann auch kurz sein, das kann über Videobotschaften sein, das kann über Facebook kurze Nachrichten sein, aber dass einfach nochmal auch klarer wird, warum welche Entscheidungen getroffen werden. Und uns einfach auch in die Situation führt, darüber diskutieren zu können und im Zweifelsfall, wenn dann auch Entscheidungen von Kommunen, von Verwaltungen getroffen sind, wie man was durchführt und es kommen bessere Ideen, dass man das dann eben auch zulässt. Also auch die Möglichkeit eröffnet, zurückzurudern, sich zu korrigieren und die Sachen vielleicht besser zu machen, wie man sich selber überlegt hat. Also diese Innovationen auch gut zu lassen. Das denke ich.
Ja, vielen Dank für die Tipps zum, was man tun sollte. ich denke, zu hören wäre auch noch ganz gut. Schadet nie. Aber jetzt möchte ich zunächst unseren drei Rednern, dem Herrn Makorat, dem Herrn Hutzel und dem Herrn Bauschke ganz herzlich danken für ihre für ihre lebhafte Diskussion, für ihre zahlreichen Eindrücke. Ich bedanke mich auch bei unseren Zuhörerinnen für ihr Interesse und ihre Beiträge und möchte Sie auch ganz herzlich zu unserer nächsten Open Lecture einladen, in der sich am 21.10. um 15 Uhr unter anderem meine Kollegin Frau Professor Wunderle mit dem öffentlichen Bau- und Planungsrecht in Zeiten der Pandemie beschäftigen wird. Und damit wünsche ich alle noch einen angenehmen Nachmittag, einen schönen Feierabend und vielleicht noch eine gute Abkühlung.
Danke, hat mich gefreut, dass ich dabei sein durfte.
Sehen, alles Gute.
Dankeschön.
Tschüss, schönen Abend.